Herzlich willkommen zu Vorwahl mit Haus und Grund, der Podcast, der Sie bis zur Bundestagswahl begleitet. Mein Name ist Jana Mello-Wagner und neben mir sitzt wie immer Haus und Grundpräsident Herr Kai Warnecke.
Hallo, Frau Mello-Wagner.
Hallo. Und heute zu Gast bei uns ist Herr Dr. Johannes Fechner, Mitglied des Deutschen Bundestages von der SPD aus dem Vorwahlgebiet 07641. Das ist der Wahlkreis Emmendingen. Und Herr Dr. Fechner, im Dezember 2021 hat Sie die SPD-Bundesfraktion zum Justiziar und parlamentarischen Geschäftsführer gewählt. Vorher waren Sie ja rechtspolitischer Sprecher. Sie sind also immer noch ein Experte im Bereich Mietrecht und haben dazu jetzt bestimmt jede Menge zu sagen. Nicht wahr?
Das, na klar, denke ich, ganz wichtiges Thema bei uns im Wahlkreis und in ganz Deutschland.
Ja, und mit diesem Podcast, wo Sie gerade ganz Deutschland sagen, da kommen wir tatsächlich immer von Ost nach West, Nord und jetzt auch nach ganz Süden zu Ihnen, nach Emmendingen. Und ich stelle auch Ihnen die Frage, die ich allen unseren Gästen stelle, weil sie so schön ist. Warum sollte denn jeder in seinem Leben einmal in dieser Stadt gewesen sein? Bei Ihnen ist es heute Emmendingen.
Weil es nicht der schönste Wahlkreis, sondern der allerschönste Wahlkreis ist. Das sagt jeder, bei mir stimmt's. Es ist vielfältig, Sie können Skifahren, Sie können tolle Seen besuchen, wandern und die besten Weine gibt's auch bei mir. Sie sind alle herzlich willkommen.
Zur Weinprobe, ja?
Ja, natürlich, ja klar.
Oh, wunderbar.
Im örtlichen Haus und Grund mal verwöhnen. Die sind mir gut bekannt, das sind alles Weinprofis.
Perfekt, also das kann ich übrigens bestätigen, die Kollegen in Baden, die wissen, wie guter Wein schmeckt und wo der herkommt.
Die wissen, wie Wein geht. Und Herr Fechner, wo waren Sie denn am Abend des Ampelaus? Ist jetzt schon eine Weile her, aber wo waren Sie denn da?
Ich war in Berlin und wir haben es dort verfolgt und gesehen. Es war für uns jetzt nicht ganz so überraschend, es hat sich abgezeichnet. Und es ist richtig, dass wir jetzt wählen und nicht bis September noch mit einer Minderheitsregierung vor uns hindümpeln. Die Entscheidungen oder die Herausforderungen sind zu groß, deswegen ist es gut, dass wir jetzt wählen.
Alles klar, also haben Sie das damals eher als positiv natürlich empfunden oder hätte man vielleicht noch ein bisschen weiter, ich sag mal, kämpfen müssen um diese Einigkeit der Ampel? War das eher gut oder schlecht für Deutschland?
Also ich glaube, wir haben alles versucht, aber die gelben politischen Lebensabschnittsgefährten wollten nicht mehr Koalitionspartner sein und dann ist es okay. Man hätte es früher ehrlich sagen können, dann hätte man nicht ein halbes Jahr verloren. Aber so ist es jetzt in Ordnung. Wir hätten lieber gehabt, man hätte sich zusammengerauft. Wir haben, was den Wohnungsbau angeht oder die mietrechtlichen Fragen, einige Hausaufgaben noch zu machen, die dringend zu lösen sind. Aber ist es so und bin guter Dinge, dass die SPD die Wahl gewinnt. Und dann ist egal, ob das im Februar oder im September passiert.
Alles klar. Und noch eine Sache, Herr Fechner. Es gibt ja nun unseren Podcast schon eine kleine Weile. Und trotzdem haben wir bis jetzt die meisten Gäste gehabt, die von der CDU, CSU oder FDP waren. Und so langsam trauen sich auch die Abgeordneten der SPD. Und da frage ich jetzt einfach mal so, zum Beispiel Frau Geiwitz war da, die hat nicht gezögert oder auch Herr Nikolz. Woran liegt das, dass die SPD ein bisschen zögerlicher ist zuzusagen, sag ich mal?
Also würde mich wundern, wenn ich gezögert habe. Ich kenne Herrn Warnecke, wir sind immer wieder im Austausch in Sachverständigenanhörungen oder sonst wo. Nicht immer einer Meinung natürlich, aber ich habe auch hier vor Ort gute Kontakte zum Haus- und Grundverein, Haus- und Grundbesitzerverein, habe sie sogar mal anwaltlich vertreten dürfen vor langer Zeit. Also da haben wir überhaupt keine Berührungsängste, nicht immer die gleiche Meinung, aber in manchen Fragen, etwa bei der Reform des Wohnungseigentumsrechts in der letzten Wahlperiode unter der GroKo noch, da waren wir doch in einem sehr guten Austausch. Also da haben wir keine Angst oder Berührungsängste. Nur zu, ich komme gerne wöchentlich zu Ihnen, kein Problem.
Das hören wir doch sehr gerne.
Aber also, ja, aber das bestätige ich jetzt auch umgekehrt gerne, dass es in Ihrer Person definitiv keine Berührungsängste gibt und der Austausch und der Dialog mit Ihnen ganz hervorragend laufen. In der Tat, vielleicht nicht immer mit einer Meinung, aber das muss ja auch gar nicht sein. Wir leben in einer Demokratie, da gibt es viele Meinungen.
Und bei Ihnen in Baden-Württemberg, da heißt es ja auch schaffe, schaffe, Häusle baue. Nicht wahr? Aber die Krise am Bau, die verschärft sich weiterhin und das Bauen in Deutschland generell wird immer teurer. Viele Eigentümer hatten also in den letzten Jahren überhaupt keine leichte, sondern tatsächlich eher eine äußerst unruhige Zeit. Zum Beispiel durch die Reform der Grundsteuer oder auch dem neuen Heizungsgesetz. Das hat viele Emotionen freigesetzt und die SPD hat jetzt ein Wahlprogramm. Wobei ich mich frage, wo ist denn da der Anreiz für die jungen Eigentümer, die mit ihren Familien in die eigenen vier Wände ziehen wollen, die SPD zu wählen?
Also ich glaube, der Anreiz besteht darin, dass wir einen ganzen Mix von Maßnahmen vorhaben. Sie haben das Thema Grundsteuer angesprochen. Ich glaube, da muss man ganz genau gucken, wie welches Bundesland sich entschieden hat. In Baden-Württemberg halte ich die Grundsteuerreform für verfassungswidrig. Es ist unfair, es belastet viele viel zu sehr. Da wäre man besser beim Bundesmodell geblieben. Und leider konnten manche Gemeinderäte nicht der Versuchung widerstehen, die Grundsteuerhebesätze anzuheben und dann die Schuld dem bösen Land und dem bösen Bund in die Schuhe zu schieben. Also da hätten wir sicherlich Möglichkeiten. Ich glaube, wir müssen uns einfach anschauen im engen Austausch mit der Bauwirtschaft, warum ist Bauen so teuer im Moment? Warum kann man eigentlich nur Neubau, der dann 15 Euro, 20 Euro Kaltmieten produziert, leisten? Da wird gesagt, zu Recht gesagt, es gibt zu wenig Flächen. Da müssen wir ansetzen, dass das Angebot an Flächen größer wird. Ich glaube auch, dass wir zu hohe Standards haben für den Bau. Da können wir rangehen. Ich glaube, da haben wir manches deutlich überhöht. Da haben wir also schon Potenzial, Bauen billiger zu machen.
Das sind ja wunderbare Aufschläge, die Sie hier machen, muss ich ja mal sagen. Die Kollegen von Haus und Grund in Baden-Württemberg bewerten die baden-württembergische Grundsteuer genau wie Sie und halten die für verfassungswidrig, sind da ja auch auf dem Weg. Die müssen ja einen eigenen Weg gehen. Wir, das muss ich sagen, kämpfen natürlich auch ein bisschen gegen das Grundsteuermodell, wollen auch zum Verfassungsgericht. Insofern würde ich zumindest bei dem zweiten Schritt die Anregung nochmal machen und einen Blick, ich weiß, ich hoffe, Sie zucken jetzt nicht auf die bayerischen Kollegen werfen. Also wenn Sie die Gelegenheit haben, das Grundsteuergesetz in Baden-Württemberg nochmal neu aufzusetzen. Das bayerische Modell ist das, was aus Sicht der privaten Eigentümer, die ja auch vom Einfamilienhaus über Mehrfamilienhaus, Eigentumswohnung, alle Arten des Wohnens haben, sowie Mieterinnen und Mieter auch, am besten finden würden. Bauen, die Ansätze, da das die Kosten durch die Vorgaben zu reduzieren, die teilen wir auch. Bauland fand ich ganz spannend, dass Sie das gesagt haben. Gilt das auch für Einfamilienhäuser? Ist Einfamilienhausbau mit der SPD auch in Zukunft noch ein Thema?
Ja, sicher. Das ist der berechtigte Wunsch von vielen Bürgerinnen und Bürgern. Und deswegen wollen wir dem Wunsch nicht entgegenstehen. Aber selbstverständlich brauchen wir genauso viel, mindestens, wenn nicht noch mehr Geschosswohnungsbau, weil unsere Flächen, unsere Ressourcen in Deutschland begrenzt sind. Ich glaube, da brauchen wir beides, dürfen das eine gegen das andere nicht ausspielen und müssen so intelligente Projekte uns vornehmen, wie beispielsweise das Programm Jung kauft alt. Wir haben ja oft die Situation, dass ältere Bürgerinnen und Bürger, die Kinder sind aus dem Haus, man hat Angst vor Mietnomaden, möchte die frei gewordene Fläche nicht vermieten, unberechtigte Angst oft. Und ist aber auch noch jung und rüstig, will nicht oder zu jung und rüstig für das Seniorenheim und hat dann ein Riesenhaus. Da finde ich, ist ein Programm sehr gut, dass junge Leute hier einsteigen können.
In der Tat, das Programm Jungkauf alt haben wir auch immer mit unterstützt. Ob das Programm selbst diese an sich gute Idee wirklich voranbringen wird, da haben wir so ein bisschen unsere Zweifel, weil natürlich, da sprechen Sie zu Recht an, die Sorgen und Nöte da sind. Gerade wenn man jetzt ein Objekt vielleicht im Wege des Mietkaufes zunächst einmal an potenzielle Kaufinteressenten vermietet, da sind ja doch die Grenzen des Mietrechts sehr eng. Insofern ist gerade für Haus und Grund natürlich mit die spannendste Frage oder die spannendsten Fragen, was Sie alles im mietrechtlichen Bereich vorhaben.
Ja, also zum Beispiel, was das mit dem Mietspiegel auf sich hat. Denn eine schnelle Recherche, die sagt, dass der sogenannte einfache Mietspiegel eine Übersicht der ortsüblichen Vergleichsmieten ist. Und nun stellt es sich aber so dar, dass die SPD den Betrachtungszeitraum der letzten 10 Jahre mit aufnehmen möchte. Was hat es denn damit auf sich?
Das ist eine sinnvolle Idee deshalb, weil es ein besseres Bild abgibt über die Entwicklung der Mieten, wie die ortsübliche Miete einzuschätzen ist. Deswegen wollen wir den Betrachtungszeitraum auf mehrere Jahre ausweiten. Natürlich mit dem Ziel, offen gesagt, dass die Mieten dann nicht so stark ansteigen können, weil je länger ich den Betrachtungszeit wähle, desto niedriger ist die ortsübliche Vergleichsmiete. Da braucht man nicht lang drum rumreden. Das wird bei Ihnen nicht auf große Zustimmung treffen, wenn ich mir Ihre Position richtig erinnere. Aber wir meinen, das muss sein, um eine faire ortsübliche Miete bestimmen zu können. Eine klare, breitere, längere Basis zu haben für deren Bestimmung.
Das ehrt Sie jetzt erstmal, dass Sie das ganz offen und ehrlich so sagen. Das ist ja das, was wir auch immer vermuten hinter der Verlängerung des Betrachtungszeitraumes. Das bedeutet natürlich, wenn man jetzt mal zurückgeht, warum haben wir überhaupt die ortsübliche Vergleichsmiete als Maßstab? Die wurde damals eingesetzt, um dem Vermieter das Recht zur Kündigung des Mietverhältnisses zu nehmen. Und man hat gesagt, also okay, der Vermieter kann es nicht mehr kündigen. Er muss aber eine Möglichkeit haben, die Miete in einem laufenden Mietverhältnis an die aktuellen Realitäten anzupassen. Aktuell bedeutet für mich jetzt, haben wir das Jahr 2025, erst ganz kurz, aber es bedeutet für mich zumindest einen Blick in das Jahr 24, vielleicht auch noch ins Jahr 23, aber nicht in das Jahr 2014. Das hat ja nichts mit Aktualität zu tun. Und wenn man das jetzt mit den Preisentwicklungen betrachtet, die man so hat, der private Eigentümer, der Vermieter, kann ja auch nicht die Preise für Holz oder Baumaterialien, wenn er sein Haus instand hält und modernisiert, bezahlen, die er im Jahr 2014 gegolten hätten. Wie soll sich das überhaupt rechnen? Wie erwarten Sie, dass ein privater Eigentümer ein Wohnungsangebot auf den Weg bringt, wenn seine Ausgaben im Jahr 2024 preislich stecken, aber die Einnahmen als Maßstab das Jahr 2014 haben?
Also ich mache das bei meinem Mieter so, dass wir uns zu einem Bier treffen und dann erkläre ich ihm, was ich auf ihn umlege an Investitionen. Da habe ich ja sehr weitreichende Möglichkeiten und dann einigen wir uns alle paar Jahre auf die Mieterhöhung. Ich finde, es ist einfach fairer und gibt eine breitere Basis, wenn wir auf 10 Jahre den Betrachtungszeitraum ausweiten.
Ja, an der Stelle, wenn wir nicht ganz so zusammenkommen, würden Sie denn sagen, dass zum Beispiel in Emmendingen eine solche Regulierung notwendig ist, weil die Mieten zu hoch sind?
Absolut. Wir sind hier im Großraum Freiburg, einer absoluten Boomregion, eng an Flächen und großer Zuzug. Deswegen explodieren bei uns gerade die Mieten. Das ist das Hauptthema, wenn ich Unternehmen besuche. Da sagen die Unternehmen nicht, die Steuern sind zu hoch, als erstes jedenfalls nicht, sondern sie sagen, ich habe keine Mitarbeiter und ich kriege keine, weil die Mieten zu hoch sind. Die kommen nicht zu uns und die Löhne, die ich zahlen müsste, dass sie die hohen Mieten ja zahlen können, das kriege ich nicht hin. Also haben wir da auch ein wirtschaftspolitisches Problem mit der Wohnungsnot bei uns, gerade bei uns in der Gegend. Deswegen solche Regelungen, Mietenregulierung.
Wir haben uns jetzt auch gerade nochmal die Zahlen, die Mietbelastungsquote als Maßstab angeguckt. Also wir sehen ja beide, die Anknüpfung der ortsüblichen Vergleichsmiete, Mietspiegel, bedeutet, dass man mit der Mietpreisbremse und der Mietspiegelregulierung immer die Netto-Kaltmiete angeht. Wenn man die Entwicklung der Netto-Kaltmieten anguckt, wir haben es zum Beispiel für Emmendingen uns einmal genau betrachtet, dann liegt die Mietbelastungsquote für Familien, die nicht umziehen, das muss man dazu sagen, die also schon länger wohnen, im Landkreis Emmendingen bei 15,2%, was zum einen an einem relativ hohen Haushaltsnettoeinkommen von über 4.400 Euro liegt, zum anderen aber auch an einer statistisch gemittelten Netto-Kaltmiete von ungefähr 670 Euro für 90 Quadratmeter. Was zutreffend ist, bei einem Umzug sieht das dann natürlich schon ein bisschen anders aus. Dann liegt die Mietbelastungsquote Netto-Kalt bei 22,7% im Landkreis Emmendingen, weil das Haushaltsnettoeinkommen natürlich dasselbe ist, aber die Netto-Kaltmiete dann schon bei gut 1.000 Euro liegt. Aber beides sind ja nun keine Werte, wenn man auf die Netto-Kaltmiete guckt, also 22,7% nach einem Umzug, das gewaltig ist. Wo die hohen Kosten, die Sie ja zu Recht angesprochen haben, aber herkommen, sind die Nebenkosten, namentlich die Heizkosten. Und diese Kosten werden ja nun gar nicht angegangen durch Mietpreisbremse und auch nicht durch eine Ausweitung des Betrachtungszeitraumes im Mietspiegel. Und da fragen wir uns, kämpfen Sie da eigentlich, oder aus unserer Sicht, sage ich es ganz klar, an der falschen Stelle? Da wird ja der Vermieter wird zum Buhmann gemacht, wie gesagt, also es liegt an den Mieten, aber es liegt ja nicht an dem Teil, nämlich der Netto-Kaltmiete, für die der Vermieter verantwortlich ist, sondern es liegt an den Nebenkosten. Und da sind wir wieder bei der Grundsteuer, beim Abwasser, bei den Müllgebühren und natürlich bei den unglaublich hohen Energiekosten.
Also zunächst zu Ihren Zahlen, das haben Sie jetzt auf den Landkreis hochgerechnet. Das trifft zu, glaube ich Ihnen, ohne es genau geprüft zu haben. Aber Sie müssen natürlich die Städte sehen. Ich habe einen sehr abwechslungsreichen Landkreis mit kleinen Schwarzwaldgemeinden, wo die Menschen eher wegziehen, weil es keinen Arzt mehr gibt, weil die Busverbindungen schlecht sind. Und auf der anderen Seite aber Boomstädte, wo die Leute hinziehen. Und dort haben sie mindestens das Doppelte an den Zahlen, die sie genannt haben. Ein Drittel, in Freiburg schätzt man sogar fast die Hälfte. Also man muss es auf die Städte beziehen, wie viel Prozent die Menschen dort vom Nettoeinkommen ausgeben. Und da habe ich eben diese dramatischen Erhöhungen. Richtig ist, dass die Heizkosten enorm hochgegangen sind. Das haben wir ein Stück weit in den Griff gekriegt. Wir haben das vielgescholtene Heizungsgesetz. Das werden wir sicherlich noch präzisieren und nochmal überarbeiten müssen in der nächsten Wahlperiode. Aber dass wir grundsätzlich Zuschüsse geben als Staat, wenn Vermieter investieren, was dann ihren Mietern ja zugutekommt, um die Heizkosten zu reduzieren. Und das ist, glaube ich, der Weg, den wir gehen müssen, um die in der Tat sehr hohen Heizkosten für die Mieter zu reduzieren. Aber die Mietbelastungen, die sind im Schnitt vielleicht so, wie Sie es genannt hatten, in den größeren Gemeinden aber dramatisch höher.
Da kommen wir, also an der Stelle nähern wir uns schon. Ich kann Ihnen das auch für Freiburg im Breisgau sagen. Wir haben nämlich für alle 400 Landkreise und kreisfreien Städte nochmal separat berechnet. Mietbelastungsquote für eine Familie.
Landkreise
und die kreisfreien Städte. Und Freiburg im Breisgau als kreisfreie Stadt hat eine Mietbelastungsquote für Familien, wenn sie nicht umziehen, also schon im Bestand wohnen, von gerade mal 20,2%.
Der große Unterschied. Haben Sie die ganzen Altverträge noch drin, ne?
Ja, klar. Und der große Unterschied, und da sind wir, da werden Sie merken, da sind wir beieinander, wenn Sie jetzt heute umziehen würden, dann wäre die Mietbelastungsquote bei 32,7. Und dazu muss man aber auch sagen, Freiburg, München und Berlin, das sind die drei einzigen Städte mit einer Mietbelastungsquote über 30%. Und da stellt sich eben für uns auch die Frage, klar, müssen Sie in Freiburg was machen, finde ich absolut nachvollziehbar, aber man muss eben in Berlin, Freiburg und München was machen. Warum brauchen wir dann eine Mietpreisbremse im ganzen Bundesgebiet, die ja nun auch flächendeckend immer wieder ausgerollt wird und die eben immer weitere Teile des Landes erfasst? Warum brauchen wir 10 Jahre Betrachtungszeitraum im Mietspiegel? Sie sind ja als Bundespolitiker für die gesamte Bundesrepublik Deutschland da. Und warum müssen wir nicht Maßnahmen in Freiburg ergreifen, wo tatsächlich, das will ich gar nicht wegreden, ein Problem besteht?
Also wir müssen natürlich beides machen, insbesondere mehr bauen, mehr Wohnungen in den Boomstädten zur Verfügung stellen. Bestimmte mietrechtliche Maßnahmen haben wir ja aber auch beschränkt auf die Gebiete mit den sogenannten angespannten Wohnungsmärkten, dass die Bundesländer festlegen konnten, wo sind diese Gebiete, wo wir diese noch strengere Regulierung brauchen. Also diesen Ansatz, den Sie einfordern, das haben wir ja doch schon auch umgesetzt für bestimmte mietrechtliche Maßnahmen, dass die eben nur dort gelten, wo die Wohnungsmärkte wirklich angespannt sind, entsprechend den Länderlisten.
Kleine Nachfrage an der Stelle. Glauben Sie, dass die Länder die Vorschriften, die Sie, wie Sie sagen, sehr zu Recht, nur dort, wo angespannte Wohnungsmärkte sind, dass die Länder das alles richtig umsetzen, so wie Sie sich das gedacht haben? Also ich sage mal ganz offen und ehrlich, wir haben immer den Eindruck, die Länder schaffen das leider nicht, so wie Sie sich das gedacht haben.
Also ich höre zwischen den Zeilen schon raus, dass sie es dem einen oder anderen Bundesland da ein bisschen Bedenken haben. Das kann man haben. Es gab durchaus auch ja schon Prozesse, wo Ländermaßnahmen angegriffen wurden. Klar, das sehe ich so. Da muss man sich dann als Bundesgesetzgeber überlegen, waren unsere Vorgaben vielleicht nicht präzise genug. Ich glaube, die Länder, die sich Mühe gegeben haben, die das sehr sorgfältig ausgearbeitet haben, die dann auch Lösungen hatten, die vor Gericht Bestand haben, die haben schon einen guten Job gemacht. Aber das lief nicht überall so, da gebe ich Ihnen recht. Ja.
Dann schließe ich mich jetzt mal so einer klassischen Mieterbundforderung an und sage, da muss man nachschärfen. Der Herr Siebenkott, mein Kollege, sagt ja immer dann, wenn eine Norm nicht richtig angewandt wird von Einzelnen, dann muss man nachschärfen. Dann ist das vielleicht mal ein Thema für die nächste Legislaturperiode, dass wir an der Stelle nachschärfen, damit die Bundesländer, die da noch nicht so gut sind, dann auch nachkommen. Das wäre dann mal ein Ding, worüber wir beiden reden können, oder?
Schärfen wir zusammen nach mit Herrn Siebenkotten bei einem guten Glas Wein aus meinem Wahlkreis.
Wunderbar, das nehme ich gerne entgegen. Da freue ich mich jetzt schon drauf auf die nächste Legislaturperiode.
Und ich erst.
Wollen Sie mit dabei sein?
Sehr, sehr gerne. Gut. Sehr gerne. Aber es gibt noch ein Thema, was ich auf jeden Fall ansprechen wollte. Ich persönlich bin auch Mieterin. Und das Thema Eigenbedarfskündigung. Herr Fechner, wollen Sie diese Frist wirklich ausweiten, wenn jetzt jemand wegen Eigenbedarf mir eine Kündigung schickt? Wie viel Zeit habe ich dann demnächst ausziehen zu müssen?
Ich glaube, wenn ich einhaken darf, Sie wollen vor allen Dingen den Personenkreis ändern, der die Eigenbedarfskündigung...
Genau, irgendwie nur ersten Grades oder so, Verwandtschaft ersten Grades.
Kann das sein? Oder ändert sich das?
Also wir haben dazu... Gerne mit. Wir haben zu viel unterschiedliche Rechtsprechung, welche Personenkreise denn jetzt erfasst sind. Und da, finde ich, kann man schon als Gesetzgeber nachschärfen, ja, dann, um es zu präzisieren, damit wir nicht einen Flickenteppich haben und in manchen Amtsgerichtsbezirken gilt eine bestimmte Person und in anderen wieder nicht. In manchen ist die Pflegekraft noch davon erfasst, die im Haus wohnen soll, im anderen nicht. Also da, finde ich, kann man schon mal eine Runde drehen und darüber beraten, ob es bei den Eigenbedarfskündigungen, die wir nicht abschaffen wollen, auf keinen Fall, aber dass man dort sich überlegt, ist es präzise genug, wie wir die Regelungen heute haben.
Haben Sie einen konkreten Vorschlag schon oder wollen Sie erstmal die Situation analysieren?
Nein, da müssen wir erstmal grundlegend drangehen, die verschiedenen Probleme, die es in der Rechtsprechung gab, die Unterschiede, die wir hatten zu bestimmten Personenkreisen, das ordentlich aufarbeiten, aber das sollten wir bis Mitte nächster Wahlperiode, kann man das schaffen.
Gut, dann lassen wir uns nochmal überraschen. Also wir sind, das wird Sie nicht überraschen, natürlich für die flexible Rechtsprechung sehr offen, weil Sie ja doch ein Stück weit aus unserer Sicht die gesellschaftlichen Veränderungen auch gut aufnehmen kann. Jetzt hätte man wahrscheinlich 1950 gesagt, zur Familie, da gehören eben nur die Ehefrau oder der Ehemann. Ich glaube, das wäre heutzutage eine viel zu enge Definition von Familie. Ja. Nicht nur Lebenspartnerschaften, auch gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften. Da gibt es ja eine ganz andere gesellschaftliche Realität. Und da musste der Gesetzgeber natürlich nie groß eingreifen, weil das Gesetz eigentlich die Familie sozusagen so definiert oder so offen gelassen hat, dass sich Familie ändern konnte, ohne dass man das Gesetz anpassen musste. Und das waren zumindest aus unserer Sicht immer die besten Gesetze, wenn man das Leben auch unter eine etwas ältere Formulierung subsumieren kann. Insofern wird das sicherlich auch eine spannende Debatte werden.
Davon gehen wir aus. Ja, vielen Dank, Herr Fechner. Ich sehe, wir sind auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, wir hatten alle eine gute Zeit miteinander, davon gehe ich aus. Und auch Herr Warnecke, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihnen noch einen schönen Tag. Herr Fechner, viel Erfolg für alles, was noch kommen mag.
Und da schließe ich mich an. Viel Erfolg im Wahlkampf jetzt, dass Sie auch an den Tagen, an denen Sie auf der Straße Wahlkampf machen, nicht allzu sehr einfrieren, einschneien, sondern dass das einigermaßen erträglich ist jetzt. Es ist ja doch noch sehr kalt.
Das ist gut. Wir haben guten Schnaps bei uns in der Region. Das hilft. Alles Gute Ihnen. Schöne Grüße.
Das ist ja gut. Vielen herzlichen Dank.
Nicht nur Wein, auch noch Schnaps. Verstehe. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie noch Fragen oder Anregungen, Lob oder Kritik zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns doch bitte in die Kommentare. Ansonsten gibt es weitere Infos auch wie immer noch in den Shownotes. Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, die Glocke zum Abonnieren zu klicken, um keine neue Folge mehr von Wohnen in Deutschland zu verpassen. Bleiben Sie gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!